HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die politische Botschaft der letzten drei Königstreffen war immer, wir wollen das Land erneuern.
Die ersten der dienenden Frommen rührte des Sternes Gewalt. Er führte sie sachte und nimmer soll mir ein König bestehen, der nicht den Sternenschimmer verwandelnder Liebe gesehen.
Es ist wichtig, dass eine Partei Flagge gezeigt hat, auch mal Nein gesagt hat.
Ich kann kaum einen Tag über die Straße gehen, dass mir Leute nicht auf die Schulter klopfen und mir gratulieren, dass wir Standfestigkeit, dass wir Haltung bewahrt haben.
Szepter und Kronen alle wurden dein Eigentum. Dass sie gekniet im Stalle, ist künftig der Könige Ruhm.
Ja, die Umfragen sind ein klein bisschen zurückgegangen. Vielleicht geht es noch ein Pünktchen runter oder zwei. Das ist schon mal so.
Wir grenzen uns deshalb klar ab, weil wir inhaltlich genau das Gegenteil dessen sind, was die AfD vertritt.
Für mich persönlich war Lindner nie diese One-Man-Show.
Wir wollen bei der hessischen und bei der bayerischen Landtagswahl gestärkt sein und wenn es irgendwie geht, die Regierungen entern.
Da Geister und Mächte sich scheiden, errette, göttliches Kind, die übermächtigt von Leiden hilflose Kinder sind.
Heilige drei Könige, von wegen. Bis sie dazu geworden sind, die Überbringer von Gold, Weihrauch und Myrrhe, haben sie einen weiten Weg zurücklegen müssen, und zwar nachdem sie in Bethlehem gewesen sind. Denn in der Bibel steht schlicht und einfach, es kamen Weise aus dem Morgenland. Ohne Zahl, ohne Krone, ohne Heiligenschein. Aber zu jedem Markenkern gehört auch, dass er weiterentwickelt wird, beziehungsweise immer weiter umwickelt wird. Und seitdem sich diese Weisen oder Magier oder Sterndeuter zuerst aus Bethlehem und wenige Zeilen später auch aus der Bibel davon gemacht haben, sind sie Jahrhundert um Jahrhundert Stück für Stück neu erfunden worden, bis daraus der Mythos von den heiligen drei Königen entstanden war, mitsamt ihren vermeintlichen Gebeinen im Dreikönigsschrein des Kölner Doms. Eine lange Geschichte mit mehreren Schichten übereinander. Eine Geschichte, die uns vielleicht auch das Narrativ der FDP entschlüsseln hilft und ihrem alljährlichen Dreikönigstreffen in Stuttgart eine tiefere Bedeutung abgewinnen könnte. Denn auch hinter den Liberalen liegt ein Zickzackweg. Erst raus aus dem Bundestag, dann wieder rein, nach Jamaika aufgebrochen, um dort nach den Sternen zu greifen, aber dann, wie die Weisen aus dem Morgenland, auf einem anderen Weg wieder zurück. Da tut es Not für die FDP, am eigenen Mythos zu basteln und sich wieder einmal neu zu erfinden. Weder heilig, noch drei, noch Könige. Welchem Stern folgt die FDP? So heißt heute am Vorabend des Dreikönigsfestes und des Dreikönigstreffens der Tag in HR2 Kultur. Und zu Beginn gehen wir ad fontes zu den Quellen. Zunächst zur biblischen Quelle, dem zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums.
Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und fragte sie aus, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau bei ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sagte, geht dorthin und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich hingehen und es anbeten kann. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an, öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Soweit also die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Eine Geschichte, die im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle vorkommt, nämlich bei Matthäus im zweiten Kapitel. Das heißt, sie gehört, wenn man so will, zu den Alleinstellungsmerkmalen des Matthäus-Evangeliums. Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk, guten Abend.
Guten Abend.
Wofür stehen denn die Weisen bei Matthäus?
Ja, Matthäus möchte Jesus als den Messias bezeugen, den das Judentum als Retter und als Friedensfürst für alle Völker erwartete. Die äußeren Umstände der Geburt, die sprechen jetzt nicht gerade dafür, dass hier ein König erscheint. Da kommen dann die Weisen ins Spiel, die verbürgen auf ihre Art die Königlichkeit des Neugeborenen. Denn in den Psalmen und bei den Propheten, also in der hebräischen Bibel, hieß es ja, dass wenn der Messias erscheint, die Könige von den Enden der Erde herankommen, ihm huldigen und Geschenke bringen. Und diese Weissagung erfüllt sich nun. Die Könige der heidnischen Reiche des Ostens machen ihre Aufwartung und unterwerfen sich dem wahren König, dem Kind in der Krippe. Das ist die theologische Deutung, die schon im 2. Jahrhundert sich an diese gehörte Bibelepisode bindet.
Und es sind eben nicht nur Personen, die da erscheinen, sondern sie bringen auch Inhalte, Wahlgeschenke mit, wenn man so will, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Warum haben die Weisen ausgerechnet diese drei im Angebot?
Diese Gaben sind dann ihrerseits auch wieder Teil der Aussageabsicht des Evangelisten, der ja gegen allen Augenschein dieses arme Leutekind in der Krippe als in seiner Königswürde erweisen will. Deshalb eben das Gold, weil es als das kostbarste Geschenk einem wahren König gebührt. Dann der Weihrauch als Ausdruck anbetender Verehrung, wie er sonst im Kult eben nur Gott bzw. dem Kaiser gewährt wird. Und dann die Myrrhe, die hat eine spezielle Symbolik. Sie wird zur Einbalsamierung von Leichnamen gebraucht, ist also schon ein Hinweis auf das Schicksal Jesu, den nach dem Kreuzestod zu salbenden Leichnam des Erlösers.
So, bislang bewegen wir uns ja noch ganz nah am Urtext, am Evangeliumstext. Wie sind denn nun aus diesen im wahrsten Sinne des Wortes zahllosen Weisen aus dem Morgenland die Heiligen drei Könige geworden?
Das hängt direkt mit der Dreizahl der Gaben zusammen, die wir gerade erwähnt haben. Man liest die Zahl der Magier aus der Zahl der Geschenke ab und dann eben später die Zahl der Könige. Man hatte ja durch die Lektüre der jüdischen Bibel diese Weissagung, dass bei der Geburt des Messias eben die Könige aus aller Welt kommen, aus Tarsis, Saba und von den Inseln. Und deshalb werden dann daraus eben die Könige. Und die Legenda Aurea, diese sehr einflussreiche mittelalterliche Sammlung von heiligen Legenden, macht die drei Könige dann auch noch zu Heiligen und erzählt, der heilige Apostel Thomas habe die drei Könige später getauft, zu Priestern und Bischöfen geweiht und dann bekehrten sie viele zum christlichen Glauben.
Ja, und so werden sie jetzt auch in Form ihrer Gebeine verehrt als Reliquien im Dreikönigsschrein in Köln. Das ist dann sozusagen die letzte Stufe dieser Heiligsprechung, wenn man so will. Welches Bedürfnis steckt denn hinter dieser Verwandlung der Weisen aus dem Morgenland in die heiligen Dreikönige?
Ja, es ist ein universaler Anspruch, dass dieser neugeborene König eben nicht nur über Israel herrschen soll, sondern über alle Völker. So wie am Ende der Zeiten man sich vorstellte, dass so alle Völker nach Jerusalem pilgern in eine Art Völkerwallfahrt, um den wahren König, Gott auf dem Zion zu huldigen. So kommen eben jetzt schon die Könige zur Krippe und die Erzähltradition und vor allem die Kunst machen dann aus diesen drei Königen auch konsequent die Vertreter der drei Erdteile. Also Kaspar als myrrheschenkender Afrikaner, Melchior als der Goldschätze überreichende Europäer und Balthasar als der asiatische König, der Weihrauch zur Krippe bringt.
Da kommt also inzwischen dann zweierlei hinzu zu diesem Mythos von den heiligen drei Königen. Zum einen hat man den Eindruck, dass die Christenheit gerade dabei ist, dann ihre Anhängerschaft zu verbreitern, sozusagen über das Judentum hinaus. Mhm. Und dann fällt ja auf, bei Matthäus sind die Weisen noch namenlos gewesen, aber auch hier gilt offenbar, Botschaften lassen sich noch besser verkaufen, wenn man sie personalisiert. Irgendwann also haben diese heiligen drei Könige tatsächlich die genannten Namen und sogar Gesichter bekommen.
Ja, im 6. Jahrhundert tauchen die Namen der drei auf. Galgalat, Magalat und Sacharin im griechischen Sprachraum, Apelius, Amarius und Damaskus im Hebräischen und im Lateinischen zunächst Bitisarea, Melichior und Gataspar. Aber die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar tauchen dann auf italienischen Mosaiken schon auch im 6. Jahrhundert auf und sind im Grunde seit dem 9. Jahrhundert Allgemeingut. Und apropos Mosaiken, in der Kunst werden die drei dann auch zu den Sinnbildern der drei Lebensalter. Also Kaspar als Jüngling, Melchior als Mann und Balthasar als Greis. Und auch darin zeigt sich gewisserweise ein universaler Anspruch des Königtums dieses Neugeborenen. Christus der Messias erscheint als König vor der ganzen bekannten Welt und eben auch vor den Menschen aller Lebensalter.
Nun können uns ja auch heutzutage heilige drei Könige begegnen, gerade um diese Zeit des Jahres. Da sind die Sternsinger unterwegs in genau diesen Verkleidungen. Sie gehen von Haus zu Haus, sammeln Spenden für einen guten Zweck und schreiben dann die Buchstaben CMB über die Haustür mit jeweils einem Kreuz zwischen den Buchstaben. Das erinnert so ein bisschen an die drei Punkte, die früher nach jedem Buchstaben im Kürzel FDP vorkamen. Nun lassen sich ja Abkürzungen sehr unterschiedlich entschlüsseln. Die Buchstaben FDP wurden ja auch schon mal mit fast 3% wiedergegeben. Wofür steht denn nun die Abkürzung CMB?
Ja, volkstümlich wird das als Caspar Melchior Balthasar gelesen, aber es ist die Segensformel, die lateinische Segensformel Christus Mansionem Benedicat, Christus segne das Haus. Das schreibt man auf den Türsturz, der seit alters her so der Ort eines heiklen Übergangs zwischen drinnen und draußen eine besondere Bedeutung hatte. Man hat dort Mistelzweige oder Hufeisen als Glückssymbole angebracht. Da steht dann also jetzt mit Kreide dieser christliche Segensspruch und damit hat der christliche Volksglaube auch diesen Ort volkstümlicher Magie, den Türsturz, christianisiert.
Wie sich die Weisen aus dem Morgenland zu den heiligen drei Königen gemausert haben. Erläuterungen von Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk, am Vorabend des Dreikönigstreffens der FDP. Vielen Dank.
Heinrich Heine, die heiligen drei Könige. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen, wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr lieben Buben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht. Die Könige zogen weiter. Sie folgten einem goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern blieb stehen über Josefs Haus. Da sind sie hineingegangen. Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie. Die heiligen drei Könige sangen.
Ja, auch Heinrich Heine spricht von den heiligen drei Königen, die Jahrhunderte zuvor noch schlicht und einfach Weise aus dem Morgenland gewesen sind. So ändern sich Marken und Logos. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Weder heilig, noch drei, noch Könige. Welchem Stern folgt die FDP? Das wollen wir heute Abend wissen, bevor die FDP morgen in Stuttgart ihr traditionelles Dreikönigstreffen abhält. Wobei diese Tradition ihrerseits deutlich älter ist als die FDP. Denn das erste liberale Dreikönigstreffen hat bereits 1866 stattgefunden. Wer es veranstaltet hat und warum? Meine Kollegin Laura Esslinger sagt es uns.
Als sich die Liberalen zum ersten Mal treffen, ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Die Krise im Deutschen Staatenbund hat sich dermaßen zugespitzt, dass ein Krieg zwischen den beiden Großmächten, Preußen und Österreich, unausweichlich scheint. Umso mehr heißt es für die liberalen Kräfte, Geschlossenheit zeigen und sich auf gemeinsame, durchschlagende Prinzipien einigen. Am 6. Januar 1866 kommen sie dafür zu ihrer ersten Dreikönigsparade zusammen. Ort dieser denkwürdigen Zusammenkunft ist schon damals die Schwabenmetropole Stuttgart. Die Stadt am Neckar zählt im 19. Jahrhundert zu den wichtigen politischen Zentren. Zu jener Zeit sind dort auch Karl Mayer, Julius Hausmann und Ludwig Pfau aktiv. Wie die meisten Liberalen kämpfen die drei Publizisten für eine Verfassung, die die Freiheitsrechte der Bürger garantieren und sie vor fürstlicher Willkür schützen soll. Bis 1864 unterstützen Mayer, Hausmann und Pfau deshalb die Württembergische Fortschrittspartei, gründeten dann aber noch im selben Jahr die Demokratische Volkspartei, kurz DVP. Um sich landesweit zu organisieren, entstanden im darauffolgenden Jahr viele demokratische Volksvereine. Deren Vertreter lud das Parteikomitee für den Beginn des Jahres 1866 zu einer landesweiten Versammlung. Ein eilig organisiertes Treffen, wie das Sprachrohr der DVP, der sogenannte Beobachter, berichtet.
Da diese Versammlung nur den Charakter der Vorbereitung haben sollte und konnte, wurden die Einladungen, welche in die Bezirke ergingen, nicht sehr ausgedehnt. Übrigens den einzelnen Berufenen überlassen, sich nach Umständen weitere Freunde aus ihrer Umgebung beizugesellen oder zu substituieren. Sollte da oder dort ein Freund bei dieser Einberufung übergangen sein, so möge er hierin keine Absicht, sondern ein Versehen der Einladenden erblicken.
Immerhin, etwa 150 Männer folgen der Einladung und strömen am Morgen des 6. Januars in die Stuttgarter Liederhalle. Per Zug reisen sie aus allen Landesteilen an. Viele der Vertreter sind Handwerker, andere Verkäufer, Landwirte, aber auch Wissenschaftler. Sie alle sollen über die Organisation und Ausrichtung der neuen Partei entscheiden, die als Vorläufer der FDP gilt.
Die Stimmung der Versammlung war eine ernste und gehobene. die Bedenken gegen eine förmliche Parteiorganisation und die Schwierigkeiten, auf welche sie in einer schlaffen und gleichgültigen Zeit stoßen wird, wurde nicht überhört. Umso erhebender wirkte der einmütige Beschluss, trotz aller Bedenklichkeiten und Hindernisse die Benutzung des wiedergewonnenen Vereinsrechts mutig und kräftig in die Hand zu nehmen.
Und so einigt man sich unter anderem darauf, bald eine große Landesversammlung abzuhalten, zu der dann alle kommen können. Um 4 Uhr nachmittags endet diese erste Dreikönigsparade mit einem zünftigen Essen und vielen kräftigen Trinksprüchen.
Laura Esslinger über das erste liberale Dreikönigstreffen am 6. Januar 1866, der übrigens wie in diesem Jahr auf einen Samstag fiel. Halten wir fest, bei aller Vorliebe für den Dreikönigstag scheinen die ersten deutschen Liberalen gerade nicht allzu viel für Könige übrig gehabt zu haben. Die meisten Liberalen kämpften damals für eine Verfassung, die die Freiheitsrechte der Bürger garantieren und sie vor fürstlicher Willkür schützen sollte, haben wir gerade gehört. Andererseits gab es neben den Liberalen von der Demokratischen Volkspartei auch noch die Nationalliberalen, die zur großen Stütze des preußischen Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzlers Bismarck wurden, eines Monarchisten. Professor Daniel Körfer, Zeithistoriker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Welche verschiedenen Deutungen von Liberalismus finden wir denn damals zur Zeit des ersten Dreikönigtreffens?
Ja, also das ist ein schönes Jahr, 1866, und 1867 ist die Zeit der ersten Spaltung. Da haben sich die Liberalen, wie Sie ja schon angedeutet haben, in zwei Flügel gespalten, den Nationalliberalen und den Liberaldemokratischen. Und diese Strömung gibt es eigentlich bis heute. Was war der Ausgangspunkt für diesen Streit? Der Verfassungskonflikt in Preußen ging darum, ob der Staat, also Bismarck, am Parlament vorbei Geld fürs Militär besorgen darf. Und da hat ein Teil der Liberalen gesagt, das geht gar nicht. Er muss sich sozusagen an die Regeln der Verfassung halten. Und ein anderer Teil hat gesagt, das geht um der Nation willen, ist das erlaubt. So, und da haben wir eigentlich den Kern schon erreicht, des Konflikts zwischen den Liberaldemokraten und den nationalistischen Demokraten.
Welche Berechtigung hat denn jeder dieser beiden Flügel für sich, das Etikett liberal in Anspruch zu nehmen?
Ja, die Wurzeln sind bei beiden Flügeln gleich. Und also ihr Weihrauch-Honig-Myrrhe-Geschenk der Liberalen wäre, wenn man so will, Verfassung, freie Wahlen und so etwas wie wirtschaftlicher Wettbewerb. Das sind die Kernpunkte, die die Liberalen in die DNA der deutschen Geschichte implementiert haben und in dem Zeitraum, in dem wir uns gerade bewegen, auch schon begonnen haben, das zu tun.
Trotzdem haben die beiden Flügel doch offensichtlich so starke unterschiedliche Akzente setzen wollen, dass sie es nicht über sich gebracht haben, in einer Partei zusammenzugehen. Das heißt, sind das tatsächlich Positionen, die trotz der Überschrift Liberalismus eigentlich nicht zueinander passen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hat aber auch immer etwas zu tun mit den Personen. Und die Personen in der Zeit, in der wir uns bewegen, sind im Wesentlichen Gelehrte, Professoren, auch Journalisten. Und Sie wissen, 5 Rechtsanwälte, 20 Meinungen. Also es gibt da eher diesen Dissens um Kernpunkte, der eben bis zum persönlichen Streit und zur Diffamierung hin eskaliert. Und das wird uns noch weiter verfolgen, wenn wir dann die Weimarer Zeit betrachten. Das geht eher um die persönlichen Animositäten, die verhindern, dass eine einheitliche Partei entsteht.
Das heißt, diese Animositäten, von denen Sie sprechen, die finden wir dann auch, als das Kaiserreich zu Ende geht und dann die Weimarer Republik beginnt und wir es ja dann in der Tat auch wieder mit zwei liberalen Parteien zu tun haben, mit der Deutschen Demokratischen Partei DDP auf der einen Seite und mit der Deutschen Volkspartei DVP auf der anderen Seite. Wie breit oder wie tief war denn die Kluft zwischen diesen beiden?
Ach, wissen Sie, auch da sage ich, die Kluft war gar nicht so groß, aber wieder eine Person, Gustav Stresemann. Gustav Stresemann war ja eigentlich ein sehr konservativer Liberaler, ein Nationalliberaler, ein nationalistischer Liberaler, der wollte, dass im Krieg große Gebietsgewinne gemacht werden, dass die Monarchie auf jeden Fall erhalten bleibt und so weiter. Und da haben die führenden Köpfe der Demokraten, also der DDP, gesagt, mit dem nicht. Hugo Preuß, Theodor Wolff und so weiter, also die echten, heute bedeutenden Liberalen haben gesagt, mit dem nicht. Und deshalb muss eine eigene Partei von Stresemann gegründet werden, seine DVP.
Professor Daniel Körfer, Zeithistoriker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden in einigen Minuten noch einmal miteinander und dann über die FDP als die Partei, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Erbe des deutschen Liberalismus antrat und damit eben auch das Erbe von DDP und DVP und die dann sehr schnell auch die Tradition liberaler Dreikönigstreffen fortgesetzt hat. Mal glanzvoll mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, mal aber auch mit Heulen und Zähneknirschen. Ein Rückblick von Claudia Sauter.
Die FDP und Dreikönigstreffen im Stuttgarter Staatstheater. Für Christian Lindner gehört das zusammen wie die CSU und ihr Aschermittwoch in Passau. Der politische Auftakt zum neuen Jahr. Da darf nichts schiefgehen. Da muss die Choreografie stimmen. Beim Dreikönigstreffen 2014 stimmte nichts. Die FDP war aus dem Bundestag geflogen, in der außerparlamentarischen Opposition gelandet. Das Treffen im Stuttgarter Staatstheater sollte aber unbedingt stattfinden, als Zeichen, dass die Liberalen noch leben, dass sie sich zurückkämpfen wollten, irgendwie. Die Stuttgarter Theaterintendanz befand aber, erhöhen wir doch erstmal kräftig die Saalmiete und schauen dann, ob die FDP zahlt. Sie zahlte zähneknirschend. Zu wichtig war ihr die prächtige Kulisse als Teil der Dreikönigs-Inszenierung. Dann stellte sich Christian Lindner zusammen mit dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden Michael Theurer ins Foyer, um wie jedes Jahr die drei Könige mit Handschlag zu begrüßen. Es sollten schöne Bilder werden für die Presse. Aber Kaspar, Melchior und Balthasar kamen nicht. Der für die drei zuständige Stuttgarter Pfarrer hatte sie nicht losgeschickt, weil er glaubte, das Dreikönigstreffen falle 2014 aus. Die Stuttgarter Zeitung veröffentlichte tags darauf ein Foto von Christian Lindner, der allein im Foyer des Staatstheaters stand und höhnte, wieder ein Tiefschlag, die Sternsinger lassen den FDP-Chef beim Dreikönigstreffen der Partei sitzen. Auch andere Dreikönigstreffen verliefen für Christian Lindner ungemütlich. 2012 war er gerade als Generalsekretär zurückgetreten, mitten in den schlimmsten Zeiten der FDP. Ins Stuttgarter Staatstheater kam er als Fahnenflüchtiger. Die Besucher machten einen Bogen um ihn. »Ich war der gefallene Held«, schreibt Lindner in seinem im vergangenen Herbst erschienenen Buch »Schattenjahre – Die Rückkehr des politischen Liberalismus«. Damals ahnte Lindner wohl noch nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte, dass die Traditionspartei FDP aus dem Bundestag verschwinden und die drei Könige nicht kommen. Und wie wird es dieses Jahr im Stuttgarter Staatstheater? Die FDP-Kasse ist jedenfalls seit ihrer Rückkehr in den Bundestag besser gefüllt. Sie kann jetzt leichter höhere Saalmiete zahlen als 2014. Sie regiert außerdem in drei Bundesländern mit. Christian Lindner muss nicht mehr, wie in Zeiten der außerparlamentarischen Opposition, Journalisten bitten, doch mal ein Interview mit ihm zu führen. Medienleute und Besucher des Dreikönigstreffens werden ihn aber jetzt in Stuttgart fragen, war das wirklich klug, aus den Jamaika-Sondierungen auszusteigen? Ist Nicht-Regieren besser als Falsch-Regieren? Und was macht ihr in der Opposition?
Genau diesen großen Fragen, die die Kollegin Claudia Sauter da gelassen ausspricht, sieht sich die FDP nun ausgesetzt. Weder heilig, noch drei, noch Könige. Welchem Stern folgt die FDP? Das ist heute die allumfassende Frage in HR2 Kultur der Tag. Und so wie die FDP innerhalb weniger Wochen vom Jubilieren über das Sondieren ins Opponieren kam, so sind einst die Weisen aus dem Morgenland von der heimatlichen Sternwarte über den Palast des Herodes bis zum Geburtsort Jesu gelangt und haben in den Jahrhunderten danach erst so richtig Karriere gemacht, als die Heiligen Drei Könige, die sie ursprünglich gar nicht waren. Und ihnen hat so mancher Dichter Worte in den Mund gelegt, die an Klarheit fast nichts zu wünschen übrig lassen.
Klabund, die Heiligen Drei Könige. Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland. Die Sonne, die hat uns so schwarz gebrannt. Unsere Haut ist schwarz, unsere Seel ist klar. Doch unser Hemd ist ganz und gar. Kyrie eleis. Der erste, der trägt eine lederne Hose, der zweite ist gar am A bloß, der dritte hat einen spitzigen Hut, auf dem ein Stern sich drehen tut, Kyrie eleis. Der erste, der hat den Kopf voll Grind, der zweite ist ein unehelich Kind, der Dritte nicht Vater, nicht Mutter preist, ihn zeugte höchst selbst der Heilige Geist. Kyrie eleis. Der Erste hat einen Pfennig gespart, der Zweite hat Läuse in seinem Bart, der Dritte hat noch weniger als nichts, er steht im Strahl des göttlichen Lichts. Kyrie eleis. Wir sind die heiligen drei Könige, wir haben Wünsche nicht wenige, den Ersten hungert, den Zweiten Dürst, der Dritte wünscht sich gebratene Würst. Kyrie eleis. Ach, schenkt den armen drei Königen was, ein Schöpflöffel aus dem Heringsfass, verschimmelt Brot, verfaulter Fisch, da setzen sie sich noch fröhlich zu Tisch. Kyrie eleis. Wir singen einen süßen Gesang, den Weibern auf der Ofenbank, wir lassen an einem jeglichen Ort einen kleinen heiligen König zum Andenken dort. Kyrie eleis. Wir geben euch unseren Segen drein, gemischt aus Kuhdreck und Rosmarein. Wir danken für Schnaps, wir danken für Bier. Anders Jahr um die Zeit sind wir wieder hier. Kyrie eleis.
In 4 Jahren um diese Zeit sind wir wieder hier. Das haben die Liberalen von der FDP nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 2013 frei nach Klabund gehofft. Und diese Hoffnung hat sich erfüllt. Aber die Hoffnung vieler FDP-Wähler, dass ihre Partei nach 4 Jahren auch mal wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen würde, diese Hoffnung hat FDP-Chef Christian Lindner dann selbst zerschlagen, indem er die Jamaika-Gespräche durch den Exodus der FDP platzen ließ. Und zwar aus der Befürchtung heraus, dass in einem Jamaika-Koalitionsvertrag die liberale Handschrift nicht hinreichend erkennbar sein würde. Aber wie kräftig ist denn eigentlich diese Handschrift in jenen 3 Bundesländern, in denen die Dreikönigspartei FDP mitregiert, in denen Politiker aus ihren Reihen Regierungsverantwortung als die heiligen 3 Vizekönige tragen? Ja, es sind passenderweise tatsächlich 3 Bundesländer, in denen das der Fall ist. In Nordrhein-Westfalen regiert die FDP als Juniorpartnerin der CDU, in Schleswig-Holstein mit CDU und Grünen in einer Jamaika-Koalition und in Rheinland-Pfalz mit SPD und Grünen in einer Ampelkoalition. Also, wie viel FDP ist da zwischen den Zeilen der Koalitionsvereinbarungen übrig geblieben? Eine Graphologie von Markus Pfeiffer aus unserem Hauptstadtstudio.
Wer sich durchs Wahlprogramm der Bundes-FDP blättert, findet feinsäuberlich aufgeschrieben, was die Partei in Deutschland bewegen will. Weltbeste Bildung für jeden, eine starke Wirtschaft, ein Staat, der rechnen kann, Ordnung der Zuwanderung, mehr Sicherheit und vor allem Digitalisierung. Die Handschrift der FDP ist klar, doch um jeden Preis in jedes Heft sudeln will die Partei schon lange nicht mehr. Das hat FDP-Chef Christian Lindner nicht nur jüngst bei den Jamaika-Verhandlungen im Bund klargemacht. Für ihn ist auch beim Regieren in den Ländern neben der Schrift auch der Inhalt entscheidend.
In Baden-Württemberg sind wir nicht in eine Regierung eingetreten, obwohl Herr Kretschmann uns eingeladen hat, weil uns die Politik nicht gepasst hat, die man dort hätte formulieren müssen. Und das zeigt, wir sind unabhängig und wir regieren gerne, wenn es gute Ergebnisse gibt.
Am trockensten ist die Tinte der FDP-Handschrift im Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz aus dem Frühjahr 2016. Hält die FDP das aus? Kann sie überhaupt mit den ehemaligen Erzfeinden, den Roten und den Grünen, zusammen regieren? Das fragten sich viele Beobachter vor dem Start der Ampel von SPD, Grünen und FDP. Doch es sollte unbedingt gehen, vor allem wegen der Tradition sozialliberaler Regierungen in Rheinland-Pfalz. Für Volker Wissing, dem Landesparteichef und Wirtschaftsminister, war der Eintritt ins Ampelbündnis von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im April 2016 am Ende auch kein Problem.
Also ich bin recht schmerzfrei und muss Ihnen ehrlich sagen, die Weichen müssen richtig gestellt werden. Also wenn wir uns beispielsweise nicht hätten auf einen klaren Konsolidierungskurs verständigen können, dann würden wir nicht zur Verfügung stehen.
Strikte Haushaltskonsolidierung, das war die klar sichtbare Handschrift der FDP im Koalitionsvertrag. Um die richtigen Formulierungen rang die FDP nicht mit der SPD, sondern vor allem mit den Grünen. Und zwar bei den Themen Energie und Infrastruktur. Am Ende stand ein klarer Kompromiss. Statt des von der FDP gewünschten Stopps des Windkraftausbaus soll es nun nur größere Abstände von Windrädern und Siedlungen geben. Im Gegenzug gaben die Grünen ihren Widerstand gegen eine neue Mittelrheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe auf. Diese Verbindung von Ökonomie und Ökologie, ein Schriftbild, auf das sich die FDP einigen konnte. Und auch abseits des Wirtschaftsministeriums setzt die FDP mit Justizminister Herbert Mertin FDP-Akzente für mehr Sicherheit durch mehr Personal bei Polizei und Justiz. Uneinig war sich die Ampel aber bei der Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sicheren Herkunftsländern. Weil SPD und FDP dafür, die Grünen jedoch dagegen waren, musste sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat enthalten. Mehr als ein Jahr sollte es dauern, bis die FDP wieder ihre Handschrift in einen Koalitionsvertrag einbringen konnte. Im Schleswig-Holsteiner Jamaika-Bündnis von CDU, FDP und Grünen unter Ministerpräsident Daniel Günther. Damals eine heikle Konstellation, weil der erste Jamaika-Versuch von Peter Müller im Saarland 2012 nach nur 2 Regierungsjahren platzte. Trotzdem war FDP-Landeschef Wolfgang Kubicki am Ende froh über den zweiten Testlauf.
Es ist ein wirklich einzigartiges Bündnis, das wir hier eingegangen sind. Ein Bündnis, das endlich neue Wege einschlagen kann, über egoistische Parteiinteressen hinweg. Wir Freien Demokraten wollen und werden in dieser Regierung dazu beitragen, dass die Potenziale und Kräfte, die in Schleswig-Holstein verborgen liegen, endlich freigesetzt werden.
Dazu sollen auch 2 Minister im Kabinett beitragen. Wie in Rheinland-Pfalz hat die FDP wieder das Wirtschaftsministerium besetzt. Bernd Buchholz kümmert sich aber nicht nur um die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, sondern als Verkehrs- und Technologieminister auch um den Ausbau des Nahverkehrs, die E-Mobilität und den Weiterbau der A20. Zudem tritt FDP-Minister Heiner Gark im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie für eine flächendeckende medizinische Versorgung ein. Mit der Wiedereinführung des Abiturs nach 9 Jahren, mehr Polizisten, 9 Lehrerstellen und größerem Abstand von Windkraftanlagen zu den Siedlungen sind auch im Kieler Koalitionsvertrag zahlreiche FDP-Ziele zu finden. Die größten Anteile der FDP-Handschrift finden sich aber im Regierungsprogramm der schwarz-gelben Koalition von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Übrigens der einzigen noch existierenden Version dieses Regierungsklassikers. Dass die FDP auch in NRW möglichst viele Akzente setzen möchte, machte der FDP-Chef und NRW-Landesvorsitzende Christian Lindner schon bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages im Juni vergangenen Jahres klar.
Wir wissen, ein Partner CDU hat sein Recht, Punkte zu machen, aber das nehmen wir für uns genauso in Anspruch.
Mit gleich 3 Ministern bringt die FDP im Kabinett von Ministerpräsident Armin Laschet ihre eigene Handschrift ein. Den größten Beitrag leistet Andreas Pinkwart. Der Superminister für Wirtschaft und Digitales hat sich nicht nur das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Städte Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf gemeinsam zum deutschen Silicon Valley zu machen. Er kümmert sich auch um den Ausbau der Strom- und Internetnetze sowie die Digitalisierung der Landesverwaltung. Die Integration und Förderung von Kindern, Familie und Jugend liegt in den Händen von FDP-Minister Joachim Stamp. Und der Bildungspolitik drückt Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer den FDP-Stempel auf. Sie ist übrigens die derzeit einzige weibliche FDP-Ministerin. Bei den Finanzen allerdings hat die FDP in NRW keinen Ministeriumsposten abbekommen. Übrigens genauso wenig wie in den beiden anderen Ländern. Dem Staat, der rechnen kann, drücken in Düsseldorf, Mainz und Kiel CDU, SPD und Grüne ihre Handschrift auf.
Ganz so einfach ist es also auch auf Landesebene nicht für die FDP, in einer Regierungskoalition die liberale Handschrift sichtbar werden zu lassen. Schon gar nicht, wenn es sich um Dreierkoalitionen handelt. So einträchtig wie bei den Heiligen Drei Königen geht's eben nicht immer zu. Anders als in den sogenannten 3 Ländern hat sich die FDP im Bund nun nach dem Ende der Jamaika-Sondierungen auf die Oppositionsrolle eingestellt. Und wenn es tatsächlich noch einmal zu einer großen Koalition aus Union und SPD kommen sollte, wird sich die FDP ihre Oppositionsrolle mit 3 anderen Parteien teilen, mit Grünen und Linken, sowie schon während der ersten GroKo unter Angela Merkel, aber inzwischen eben auch mit der AfD. Und das Verhältnis dieser beiden Parteien zu betrachten, dafür gibt es sogar mehrere Anlässe. Professor Daniel Körfer, Zeithistoriker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, ist immer noch mit uns verbunden. Herr Professor Körfer, wir haben unser erstes Gespräch vorhin in der Weimarer Republik enden lassen, als es mehrere liberale Parteien gab, darunter die DVP, deren Geschicke lange Zeit von Gustav Stresemann gelenkt wurden, dem langjährigen Außenminister der Weimarer Republik. Auf ihn besinnt sich jetzt nicht die FDP, sondern die AfD. Sie denkt nämlich laut darüber nach, eine Gustav-Stresemann-Stiftung ins Leben zu rufen. Da dürfte doch der Streit um die Stresemann-Deutungshoheit nicht weit sein.
Ja, das ist ein interessanter Vorschlag, glaube ich. Wir müssen, wenn wir die Weimarer Republik noch mal kurz aufscheinen lassen können, erwähnen, dass die Liberalen 1930 bis 33 eigentlich das erlebt haben, was sie 2013 auch durchmachen mussten. Sie sind nämlich sozusagen zu einer Marginalie geworden im politischen Alltag. Am Ende 1933 hatten die Liberalen, alle liberalen Parteien 2%. Das ist kläglich gewesen und das 2013, das Trauma, ist auch sozusagen tief sitzen in der Partei. Und das hat Ihr Korrespondent sehr schön ja herausgearbeitet. Und die AfD ist ein Rivale, den die FDP nicht auf der Rechnung hatte. 2013, das erinnern Sie sicher, und die Zuhörer, haben beide Parteien knapp die 5%-Hürde verpasst und sind beide deshalb nicht reingekommen. Mhm. Und jetzt hat die AfD und die FDP den Einzug geschafft, aber sie sind sozusagen eben Rivale auf vielfältigem Terrain geblieben oder sind noch stärker Rivalen geworden. Und Stresemann ist für die FDP ein Heiliger oder eine Ikone, und dass die jetzt die AfD der FDP streitig macht, ist nicht gut, nicht schön.
Diese Konkurrenzsituation wird ja von der AfD auch deutlich thematisiert. AfD-Bundessprecher und Fraktionschef Alexander Gauland sagt über die AfD und die FDP: Wir sind Konkurrenten, aber wir, die AfD, sind das Original, sagt er. Gibt's denn eher Berührungs- oder eher Kollisionspunkte zwischen der FDP und der AfD aus Ihrer Sicht?
Also es gibt eher Kollisionspunkte, denn die beiden Parteien sind doch nicht in der Grundtendenz identisch. Die AfD ist eine Partei, die am rechten Rand vor sich hin gärt, und das tut die FDP nun eindeutig nicht, aber die FDP versucht, der AfD Wähler abspenstig zu machen, um nicht noch einmal das Trauma von 2013, also den Verlust der Bundestagspräsenz, hinnehmen zu müssen. Denn das müssen wir immer bedenken, ist das Schrecklichste, was einer Partei passieren kann. Wäre es nochmal passiert, 2017, wäre die FDP politisch tot gewesen, weil eine Stiftung kein Bundesgeld mehr bekommen hätte. Wir sind ja auch beim Gustav Stresemann Stiftung Thema.
Mhm. Christian Lindner, der FDP-Chef, hat in seinem Buch Schattenjahre geschrieben, für die FDP war es keine Option, sich als Protestpartei rechts von der Union anzusiedeln. Hat die SPD es trotzdem getan während des Bundestagswahlkampfs? Wie sehen Sie das?
Ja, sie ist ein bisschen dahin gegangen, aber vielleicht auch, weil die CDU ihr das angeboten hat. Denn das ein großes Thema, was wir ja auf dem Tisch liegen haben, ist das Migrationsthema. Und das beunruhigt gerade die kleinen Leute. A, weil die Einwanderung in unsere Sozialsysteme Milliarden kostet, die sonst anderweitig verwandelt werden könnten. Und weil es Konkurrenz auf dem Niedriglohnsektor gibt. Und da hat die FDP jetzt versucht sie zunehmend zu werben, dass sie diese Probleme auch sieht.
Aber die FDP galt eigentlich nie als Partei der kleinen Leute. Das heißt, da hat sie eher das Nachsehen gegenüber der AfD?
Ja, da ist die AfD, muss man sagen, das Original. Und die FDP ist ein bisschen die Kopie oder bemüht sich. Die FDP ist die Partei natürlich des Bürgertums, des Mittelstands, der Zahnärzte. Ja, das ist so.
Aber inzwischen ist diese dominierende Stellung, die die Liberalen mal im Deutschen Kaiserreich gehabt haben, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, jetzt, da ist im Grunde ja nichts mehr von übrig geblieben, weil sie jetzt nicht mehr, wie das lange Zeit in der alten Bundesrepublik der Fall war, so das Korrektiv war als einzige dritte Partei zwischen Union und FDP, SPD, und die dann sozusagen als Korrektiv begleitet und kritisch überwacht hat. Jetzt hat sie Konkurrenz durch die Grünen von der einen und durch die AfD von der anderen Seite. Also das verheißt nicht viel Verheißungsvolles für die Zukunft des Liberalismus in Deutschland, oder?
Ja, das ist jedenfalls eine schwierige Phase. Ich meine, Christian Lindner ist sicher eine politische Potenz. Ob er wirklich ein Stresemann wird, muss sich noch weisen. Und er ist natürlich ein König, um auf Ihre Eingangs-Drei-Könige, als ein König ohne Hofstaat. Das ist ja auch ein Problem. Die FDP fehlen die Minister, die Leute. War auch in den Koalitions- oder Sondierungsgesprächen ein Problem. Der FDP fehlt einfach der ministerielle Unterbau, den man hat, wenn man Ministerien lange besetzt. Und das ist weggebrochen, und deshalb ist die FDP jetzt sozusagen in Nöten. Aber ich muss Ihnen widersprechen, das wird eher interessant, denn Lindner ist ein guter Rhetor. Und die Bundestagsdebatten werden wieder interessanter werden, das verspreche ich Ihnen.
Professor Daniel Körfer, Zeithistoriker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Weder heilig, noch drei, noch Könige. Welchem Stern folgt die FDP? So haben wir diesen Tag in HR2 Kultur genannt, am Vorabend des Dreikönigstages, der übrigens offiziell im kirchlichen Kalender nämlich gar nicht so heißt. Dort heißt dieser Tag Fest der Erscheinung des Herrn, auf Griechisch Epiphanias. Also auch wo dieses Wort Epiphanias draufsteht, können die heiligen drei Könige drin sein.
Johann Wolfgang von Goethe, Epiphaniasfest. Die heiligen drei König mit ihrem Stern, sie essen, sie trinken und bezahlen nicht gern. Sie essen gern, sie trinken gern, sie essen, trinken und bezahlen nicht gern. Die heiligen drei König sind gekommen all hier. Es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier. Und wenn zu dreien der vierte wär, so wär ein heiliger drei König mehr.
Ich erster bin der Weiß und auch der Schön. Bei Tage solltet ihr mich erst sehen. Doch ach, mit allen Spezereien werd ich sein Tag kein Mädchen mehr erfreuen. Ich aber bin der Braun und bin der Lang, bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang. Ich bringe Gold statt Spezereien, da werd ich überall willkommen sein. Ich endlich bin der Schwarz und bin der Klein und mag wohl auch einmal recht lustig sein. Ich esse gern, ich trinke gern, ich esse, trinke und bedank mich gern. Die heil'gen drei König sind wohlgesinnt, sie suchen die Mutter und das Kind. Der Josef fromm sitzt auch dabei, der Ochs und Esel liegen auf der Streu. Wir bringen Myrren, wir bringen Gold, dem Weihrauch sind die Damen hold. Und haben wir Wein von gutem Gewächs, so trinken wir drei so gut als ihrer sechs. Da wir nun hier, schöne Herren und Frauen, aber keine Ochsen und Esel schauen, so sind wir nicht am rechten Ort und ziehen unseres Weges weiter fort.
So beobachtet Goethe die heiligen drei Könige, so wie wir heute Abend die FDP beobachten, die sich morgen auf ihrem Dreikönigstreffen in Szene und zugleich auseinandersetzen wird mit ihrer derzeitigen Situation. Und mit den Sternsingern, so berichtet unser Beobachter Daniel Bauer, wird auch diesmal zumindest fest gerechnet.
Morgen um 11 ist es wieder soweit. Die Sternsinger werden im Stuttgarter Opernhaus die FDP begrüßen. Parteichef Christian Lindner hat sich den 50-Euro-Schein wahrscheinlich auch schon beiseite gelegt. Nach den Schattenjahren in der außerparlamentarischen Opposition ist der politische Jahresauftakt diesmal natürlich etwas Besonderes. Wobei, so besonders nun auch wieder nicht, sagt Lindner.
Die politische Botschaft der letzten drei Königstreffen war immer, wir wollen das Land erneuern. Aber ganz offensichtlich haben wir in Deutschland noch nicht das politische Erneuerungsprojekt, für das wir kämpfen. Und deshalb wird es weiter genau darum gehen.
Keine Zeit zum Ausruhen also. Dabei war das große Ziel, die Regierungsbank im Bundestag, doch eigentlich schon zum Greifen nah. Aber im entscheidenden Moment hat Lindner eben nicht zugegriffen. Und das beschäftigt die Partei dann doch mehr, als zum Beispiel Generalsekretärin Nicola Beer zugeben möchte.
Ich kann kaum einen Tag über die Straße gehen, beim Bäcker ein Brötchen holen oder meine Schuhe zum Schuster bringen, dass mir Leute nicht auf die Schulter klopfen und mir gratulieren, dass wir Standfestigkeit, dass wir Haltung bewahrt haben.
Aber ausgerechnet die spendierfreudige und den Liberalen eigentlich wohlgesonnene Wirtschaft applaudiert gerade nicht. Im Gegenteil, der Unmut ist groß, dass man jetzt statt der FDP wohl die SPD bekommt. Und auch viele Wähler hatten eigentlich gedacht, dass sie mit den Freien Demokraten eine Regierungspartei wählen. Einen Fehler will Lindner aber bis heute nicht zugeben.
Ja, die Umfragen sind ein klein bisschen zurückgegangen. Vielleicht geht es noch ein Pünktchen runter oder zwei. Das ist schon mal so, gerade wenn man in so einem Hagelschauer ist. Und FDP ist eine besondere Partei. Die ist nichts für Leute mit schwachen Nerven.
Und da weiß Lindner immerhin, wovon er spricht. Den Absturz der alten FDP mit Hauen und Stechen, den hat er noch hautnah miterlebt. Soweit ist es jetzt noch lange nicht, aber es stellen sich Fragen, die der Parteichef bald beantworten muss. Zum Beispiel zum Kurs der Partei. Im Bundestag sitzt man zwischen der Union und der AfD. Ob man da auch hingehört, ist zumindest noch unklar. Ex-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat davor gerade in einem Zeitungsartikel gewarnt. Ihre Partei, die FDP, könne nicht rechtes Bollwerk sein für unzufriedene Wähler der früheren Volksparteien kurz vor der AfD. Und in der Tat, die Merkel-muss-weg-Rhetorik kam in letzter Zeit oft auch von den Liberalen. Es gibt also viel Klärungsbedarf in Stuttgart, aber eine reine Feierstunde sollte es ja sowieso nicht werden. Man habe ja noch viel vor.
Und wir wollen natürlich den großen Politikwechsel in Deutschland, dessen Teil wir dann auch werden in einer Regierung, befördern. Und da heißen die Zwischenstationen Wiesbaden und München. Wir wollen bei der hessischen und bei der bayerischen Landtagswahl gestärkt sein und wenn es irgendwie geht, die Regierungen entern.
Das klingt schon fast wieder nach Wahlkampf. Manch einer in Berlin behauptet inzwischen sogar, dass Lindner das eigentlich sowieso am besten könne.
Der Blick von Daniel Bauer, unserem Hauptstadtkorrespondenten aus Berlin, der nach Stuttgart gereist ist, um das Dreikönigstreffen der FDP morgen zu beobachten. Ganz offensichtlich haben wir in Deutschland noch nicht das Erneuerungsprojekt, für das wir kämpfen, haben wir gerade FDP-Chef Christian Lindner sagen hören. Anders ausgedrückt, die Sternsondierer der FDP haben das Kind in der Krippe nicht gefunden und sind mitsamt ihren Gaben wieder abgereist. Und das sind tatsächlich vor allem drei Gaben, nämlich erstens das Versprechen, den Soli zu beseitigen, damit die Steuerzahler wieder mehr Gold in den Taschen haben. Zweitens das Versprechen, die digitale Revitalisierung unseres Landes aus den Niederungen in ungeahnte Höhen steigen zu lassen, wie Weihrauch, und dadurch die Kommunikation zwischen weit auseinanderliegenden Sphären zu befördern. Und drittens das Versprechen, für bessere Bildung zu sorgen, um damit die kommende Generation in einen haltbareren oder lebendigeren Zustand zu versetzen, wie es die Myrrhe vermochte, die in der Antike zur Einbalsamierung ebenso taugte wie als Aphrodisiakum. Stefan Hebel, Journalist, Autor und Kolumnist unter anderem bei der Frankfurter Rundschau. Guten Abend.
Guten Abend.
Gibt es denn außer den Liberalen sonst noch jemanden in der bundesdeutschen Parteienlandschaft, der solche Gaben im Gepäck hat?
Also solche Gaben eher weniger. Es gibt eine relativ ungeliebte Verwandte der FDP in manchen Fragen, das ist die AfD. Die hat ein ähnlich neoliberales Konzept, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Und genau das ist es, dass Gold in Form von Soli-Abschaffung, das der FDP mitbringen möchte, das ist ja kein Geschenk für alle. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, sondern das ist ein ungerecht verteiltes Geschenk, wie die meisten Geschenke, die die FDP zu verteilen pflegt.
Aber es sind ja durchaus Gaben, die eine gewisse Verlockung haben auf sehr viele von uns, jedenfalls auf den ersten Blick. Und das heißt, wenn jetzt diese Partei sich aus der Regierungsbildung zurückgezogen hat, dann sind diese Themen erstmal nicht mehr ganz oben auf der Agenda.
Das Jesuskind ist ja in einer obdachlosen Familie geboren. Und wenn ich an die FDP denke und an das Beschenken von Obdachlosen, das bringe ich nicht miteinander in Verbindung. Was ich damit sagen will, ja, es gibt Dinge, mit denen ein Teil der Bevölkerung begünstigt würde, wenn die FDP mitregieren würde. Aber es ist eher ein Beruhigungsmittel, nicht ein Aphrodisiakum, sondern ein Beruhigungsmittel für Mittelschichten und Oberschichten, was die FDP macht. Und wenn ich mir den kleinen Jesus in der Krippe vorstelle, wie gesagt, das bringe ich nicht zusammen. Dem würden Sie wahrscheinlich einen Bildungsgutschein mitbringen, die FDP, aber mehr wahrscheinlich nicht.
Sie haben, Herr Hebel, ein Buch geschrieben mit dem Titel Mutter Blamage, in der Sie die Stagnation der Merkel-Regierung kritisieren. Und ist Christian Lindner nach Ansicht vieler Beobachter derjenige Politiker, der diese Stagnation vielleicht am lautesten angegriffen hat im Wahlkampf und auch danach? Aber Lindner hat sich eben jetzt bis auf Weiteres aus der Regierungsbildung zurückgezogen. Kann er jemals wieder eine GroKo wegen mutmaßlicher Stagnation angreifen, nachdem er es doch in der Hand gehabt hat, die GroKo zu verhindern?
Glaubwürdig kann er das nicht, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass der Aufbruch der FDP nach meiner Meinung in die falsche Richtung gegangen wäre, was die Glaubwürdigkeit betrifft, nein, das kann man nicht machen. Man kann nicht sagen, wir haben das und das durchgesetzt in Koalitionsgesprächen, hat uns aber nicht gereicht. Wir haben ja immerhin 12 oder wie viel Prozent. Gehen wir jetzt mal raus und hinterher sagen wir, ihr macht ja wieder alle die falsche Politik und wir dürfen nicht mitspielen. So kann man das nicht machen. Das ist unglaubwürdig bis zum Anschlag. Und Sie wissen ja, dass es jetzt den Versuch gibt über den Weg von, ja, wenn es nicht mit Frau Merkel ist, dann können wir natürlich doch wieder mit denen koalieren und in den Ländern natürlich auch, dass man jetzt versucht, das wieder einzufangen. Aber ich finde, Lindner hat im Moment gar keinen Grund, sich so sehr aufzublasen, rhetorisch, wie er das wahrscheinlich am Dreikönigstag jetzt wieder tun wird.
Er verweist natürlich seinerseits gerade auf das, was Sie ihm gerade abgesprochen haben, nämlich auf Glaubwürdigkeit, indem er sagt, wir müssen für unsere Werte, für unsere Prinzipien stehen und die sahen wir nicht verwirklicht und deshalb haben wir uns entfernt.
Ja, ich finde, das kann auch glaubwürdig sein. Allerdings, mein bester Zeuge ist Toni Hofreiter von den Grünen, der zugegeben hat, dass die FDP in den Jamaika-Gesprächen eigentlich so viel erreicht hatte, wie sie nirgendwo anders erreichen könnte und schon gar nicht aus der Opposition. Ich habe gar nichts dagegen, aus Prinzip Oppositionspolitik zu machen. Aber die hatten die Grünen ja schon sozusagen zum Niederknien gezwungen. Jetzt hätte ich fast wieder gesagt, so wie die drei Könige vor dem Jesuskind. Und dann auszusteigen, ich weiß nicht, ob er auf was er genau kalkuliert hat. Aber wahrscheinlich hat er gemerkt, dass die FDP im Moment einfach nicht in der Lage ist zu regieren, personell und inhaltlich. Und hat deshalb politisch den Schwanz eingezogen. Und das ist nicht der Beweis von Glaubwürdigkeit, den es durchaus darstellen könnte, wenn man aus Festhalten an Prinzipien nicht in eine Regierung geht. Was ich der SPD übrigens empfehlen würde, das nicht zu tun.
Nun sind die Heiligen Drei Könige, um die nochmal heranzuziehen, in ihrer Eigenschaft als Sterndeuter vor allem Beobachter und dann Verkünder ihrer jeweiligen Lesart. Und sowas kann die FDP ja auch in der Opposition tun. Nun haben wir gehört, welches Spektrum die Heiligen Drei Könige in der späteren Überlieferung abdecken sollten. Verschiedene Erdteile, verschiedene Lebensalter und so weiter. Ist es also gut, dass es in der Opposition zu einer etwaigen GroKo eben nicht nur auf der einen Seite Linke und Grüne gibt und auf der anderen Seite die AfD, sondern eben auch die FDP?
Also für mich ist die FDP in einer Weise rückwärtsgewandt in die langsam sich neigende neoliberale Epoche, dass ich persönlich sagen würde, aus inhaltlichen Gründen brauchen wir diese Form von Opposition nicht. Zumal, und das muss ich schon sagen, wenn wir über die Heiligen Drei Könige reden, die kamen ja mehr so aus dem Osten. Mhm. Die FDP verhält sich heute, als würde sie die Heiligen Drei Könige erstmal nach ihrer Aufenthaltserlaubnis fragen. Dafür haben wir die AfD, dafür brauchen wir keine FDP, um es ganz klar zu sagen.
Nun gibt es ja viele Sterne am Himmel. Gäbe es einen Stern, der vom ursprünglichen Standpunkt der FDP aus ja auch in deren Blickfeld liegt und nach dem sie sich vielleicht eher orientieren, dem sie eher folgen sollte als der Stern, den sie nach ihrer Wahrnehmung jetzt im Blick hat?
Es gibt etwas, wofür die FDP immer gestanden hat und wofür sie nicht unwichtig war und wofür noch ein Teil ihres Personals steht, leider nur die Älteren wie Leutheusser-Schnarrenberger oder Gerhard Baum. Und das ist ein Begriff von Liberalismus, der sich nicht speziell auf die Wirtschaft bezieht, auf diese heilige Marktfreiheit, sondern auf einen Begriff von Freiheit, der die Freiheit des Individuums in Fragen der inneren Sicherheit, aber zum Beispiel auch in der Flüchtlingspolitik über die Staatsräson einer übertriebenen und maßlosen inneren Sicherheit stellt. Das war mal das Positive am parteigewordenen Liberalismus in der FDP. Da muss ich sagen, bei aller Kritik, die ich zum Beispiel an den Grünen habe, das ist bei denen mindestens genauso gut oder besser heute aufgehoben. Leider hat Lindner genau davon Abstand genommen im Wahlkampf und danach.
Wir haben in dieser Sendung erfahren, wie über Jahrhunderte hinweg aus der Bibelstelle von den Weisen aus dem Morgenland der Mythos von den Heiligen Drei Königen geworden ist. Was meinen Sie, was könnte aus der FDP noch werden?
Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sie in die Geschichte eingehen als diejenigen, die Hotelbesitzern die Steuer erleichtert haben. Ich sehe das Modell, das die FDP fährt, sozusagen zwischen Marktliberalismus und einem Rechtsdrall in der Flüchtlingsfrage als nicht zukunftsfähig an. Ich habe übrigens, um es nochmal zu den Heiligen Drei Königen zu sagen, ich habe mir auch vorgestellt, der Lindner, der würde als erstes zu Josef gehen und sagen, wenn du kein Hotelzimmer gefunden hast, bau dir doch selber ein Hotel, werd doch Unternehmer, bau dir ein Hotel, wir haben extra die Steuer für dich gesenkt. Wissen Sie, diese Art von neoliberalem Zynismus, die ist, wie ich hoffe und glaube, so weit überholt, dass ich keine Notwendigkeit einer so gearteten FDP im Moment sehe.
Aber ein Herbergs Vater, dem die Steuern gesenkt worden sind, der hätte vielleicht expandieren und mehr Platz gehabt, um die Heilige Familie unterzubringen, oder?
Ja, so ist es, ganz genau das.
Stefan Hebel, Journalist, Autor und Kolumnist unter anderem bei der Frankfurter Rundschau. Vielen Dank. Und jetzt erinnern wir uns mal gemeinsam an den denkwürdigen Beginn des Films Das Leben des Brian. Denn da gibt es eine Szene, wie sie die FDP bei ihrer Wählersuche bestimmt nicht gern erlebt hätte. Der Schauplatz, eine Hütte in Bethlehem, die Personen, ein Kind, seine Mutter und deren Überraschungsgäste. Und Sie werden merken, hier stehen beide Lesarten, Heilige Drei Könige und Weise aus dem Morgenland in friedlicher Koexistenz nebeneinander. Ansonsten ist aber nicht viel von friedlicher Koexistenz zu spüren.
Wer seid ihr?
Wir sind die Heiligen Drei Könige.
Was?
Wir sind drei Weise aus dem Morgenland.
Und dann schleicht ihr morgens um zwei in einem Kuhstall herum, als hättet ihr nichts Besseres zu tun. Was soll denn daran weise sein?
Wir sind Astrologen.
Wir kommen aus dem Osten.
Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen?
Wir kommen, um das Kindlein zu preisen.
Wir wollen ihm in dieser heiligen Nacht huldigen.
Was huldigen? Ihr seid wohl besoffen. Das ist ja ekelhaft. Raus mit euch, raus, raus. Ihr seid zu Platz mit eurem Gequatsche über orientalische Wahrsager. Verschwindet.
Edle Jungfrau.
Verschwindet und preist irgendein anderes Gehör.
Wir folgten einem Stern.
Sternhagel voll seid ihr. Verpisst euch.
Nein, wir müssen ihn sehen. Wir haben Geschenke mitgebracht.
Gold, Weihrauch.
So, das hätten Sie aber auch gleich sagen können. Er liegt da drüben. Entschuldigen Sie, aber ich bin auch nicht zum Aufräumen gekommen. Sagen Sie mal, was ist denn Myrrhe für ein Zeug?
Das ist ein wertvoller Balsam.
Ein Balsam? Ich will nicht hoffen, dass das was Ansteckendes ist, euer Balsam.
Welchen Namen soll er einmal tragen?
Herr Brian.
Wir beten dich an, O Brian, der du der Herr über uns alle bist. Gelobet seist du, Brian, und der gütige Herr, unser Vater. Amen.
Macht ihr sowas öfter?
Was?
Na, dieses Preisen?
Nein, nein.
Na gut, wenn Sie mal wieder hier in der Gegend sind, können Sie auf den Sprung vorbeikommen. Und vielen Dank für das Kreuz und den Weihrauch, ja? Aber dieses Myrrhezeug, das könnt ihr euch das nächste Mal in die Haare schmieren. Also, Shalom dann. Tschüss, Servus, ciao. Wer sagt's denn? Die waren doch ganz nett, die Jungs. Total bescheuert, aber naja, trotzdem.
Weder heilig, noch drei, noch Könige. Welchem Stern folgt die FDP? Das war der Tag in hr2 Kultur. Und in dieser Woche waren auf der Suche nach Gold, Weihrauch und Myrrhe für unsere Sendungen Claudia Sauter, Florian Schwinn, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler und Burkhard Schmidt. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Vorabend zum Dreikönigsfest. Thank you.